Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 27. April und wir sprechen über die wichtigste Börsenwoche im Frühling, warum JP Morgan voll auf Momentum setzt und den Kurssprung bei einer totgesagten Social Media Plattform. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Ja, Leute, Happy Monday. Es wird eine große Börsenwoche. Alles schon mal bitte das Popcorn rauskramen, denn es ist Blockbuster-Time in Sachen Bilanzsaison. Allein 5 der 7 Mag7-Aktien legen in dieser Woche Quartalszahlen vor. Insgesamt mehr als 160 Unternehmen aus dem S&P 500 lassen in die Bücher schauen. Viel Raum also für kräftige Kursausschläge. Grund genug, dass wir uns natürlich um die 5 Mag7-Aktien heute mal ausführlicher kümmern und einen Ausblick wagen. Denn im Moment sind natürlich die Tech-Werte die Treiber der großen Erholungsrallye. Dazu dann gleich mehr in unserer Rubrik im Fokus.
Bislang lief die Bilanzsaison recht gut. Knapp 140 Unternehmen aus dem S&P 500 haben Zahlen veröffentlicht. 82% konnten die Gewinnerwartungen übertreffen. Ziemlich hoher Wert. Bislang liegt das Gewinnwachstum im Schnitt für den Index bei 15,1%, wie eine aktuelle Untersuchung von FactSet ergeben hat. Damit liegen die Unternehmen noch über dem erwarteten Wachstum von 12%. Bleibt es dabei, wäre es das 6. Quartal in Folge mit einem Gewinnwachstum indexweit im zweistelligen Prozentbereich. Ziemlich gut, ja. Gar nicht schlecht. Bei diesen politischen und geopolitischen Risiken, die es in den vergangenen 1,5 Jahren gab und auch immer noch gibt, ist das schon echt bemerkenswert.
Ja, not that bad, muss man echt sagen. Tja, und um die Woche der Großereignisse nochmal richtig komplett zu machen, das wollen wir nicht ignorieren, tagen in dieser Woche einfach mal schlank alle wichtigen Notenbanken rund um den Globus und entscheiden über die Zinsentwicklung. Am Mittwoch ist die US-Notenbank Fed an der Reihe. Es wird vermutlich die letzte Zinsentscheidung und die letzte Sitzung von Fed-Chef Jerome Powell, er dann im Mai seinem potenziellen Nachfolger Kevin Warsh übergeben wird. Morgen tagt die Bank of Japan, morgen in der Früh. Außerdem gibt's dann noch die Bank of England und die Europäische Zentralbank am Donnerstag, die über die Zinsen entscheiden werden.
Mittlerweile hat man aber ja schon das Gefühl, man weiß eigentlich, was rauskommt.
Ja.
Das Überraschungspotenzial ist eher gering. Die Börse erwartet, dass alle Notenbanker die Füße erst einmal weiter stillhalten werden und wegen der hohen Ölpreise und der Sorge vor steigenden Inflationsraten nicht an der Zinsschraube drehen. Interessant werden könnte aber die Fragerunde im Anschluss, in der sich die Börse einen Ausblick erhofft, wie nah wir an steigenden Zinsen sind und wie die Erwartungen sich inzwischen verändert haben für den Zinsverlauf in diesem Jahr. Der Irankrieg ist ja schließlich passiert. Das ist die erste Zinssetzung, nachdem es losging.
So ist es, und Sie können nicht ignorieren, dass wohl inflationsseitig und da noch einiges auf uns zukommen wird in diesem Jahr. Und da wird schon spannend zu sein, wie man da in der Rhetorik vorgehen wird. Du hast den Iran gerade angesprochen. Die Lage bleibt weiterhin eher unklar, nachdem der Iran eigentlich den USA wohl ein Angebot unterbreitet haben für die vollständige Öffnung der Straße von Hormuz und auch quasi einen Pfad beschritten haben zum Ende des Krieges. Aber das über das Nuklearprogramm, ja, da wollen wir dann lieber später sprechen, so der Iran. Donald Trump war das irgendwie alles schon wieder zu dumm und das ging ihm alles zu schnell. Deswegen hat er seine Unterhändler auch alle wieder zurückgepfiffen. Es gibt also erstmal keine persönlichen Friedensgespräche.
An den Rohstoffmärkten findet man das alles natürlich nicht so prickelnd. Daher verteuerte sich Öl heute wieder deutlich. Die Nordsee-Sorte Brent legte um fast 3% auf $108 je Barrel zu. Die Experten von Goldman Sachs haben ihre Ölpreisprognose so rum für dieses Jahr überarbeitet. Die Investmentbank rechnet jetzt Ende des Jahres mit einem Durchschnittspreis von $90 je Barrel. Bei der letzten Prognose war man noch bei $80. Damit schätzen die Goldman-Experten auch die Risiken für die Weltwirtschaft jetzt höher ein als bislang, da die hohen Ölpreise sich härter und länger in den Folgeprodukten niederschlagen werden.
Liegt irgendwie auf der Hand, dass das auf uns zukommt. Für die Anlagestrategen von JP Morgan gilt dennoch, vor allem natürlich nach den letzten Wochen, das klassische strategische Mittel: Folge den Gewinnern eines resilienten Marktes und hoffe nicht auf die Nachzügler. Das gab sich heute aus dem Memo des Hauses an die Kunden. Momentum schlägt also einen Favoritenwechsel. So das klare Statement von JP Morgan. Tech, Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter waren ja im April bislang die Top-Segmente im S&P 500. Und daran werde sich aus Sicht von JP Morgan auch erstmal nichts ändern, bis denn wirklich mal irgendwie Fricken möglich ist und sich vielleicht auch die Ölpreise wieder erholen können.
Tja, bis das passiert. Die Börsen im Westen nehmen die aktuelle Nachrichtenlage zumindest gelassen. Europas große Indizes wie der Stoxx 600 und der DAX geben wegen der steigenden Ölpreise leicht um 0,3 bzw. 0,2% nach. Der DAX kommt damit auf den sechsten Handelstag in Folge mit einem Minus und steckt damit in der längsten Schwächephase seit Juni vergangenen Jahres. Immerhin hat die 24.000-Punkte-Marke gehalten. Allerdings hat der DAX noch mit der 200-Tage-Linie zu kämpfen. Die liegt derzeit bei etwas über 24.100 Punkten und gilt vielen als wichtiges technisches Signal, also zumindest ein technisches Signal, von dem fast alle schon mal gehört haben.
Ja, und es hat ein bisschen was von so einer self-fulfilling prophecy. Also wenn so große Indizes über die 200-Tage-Marke steigen, dann springen dann alle irgendwie nochmal auf den Zug wieder auf. Die US-Indizes sind natürlich von solchen Problemen relativ weit entfernt. Letzte Woche gab es einen All-Time-High nach dem anderen. Heute eröffnen sie am Nachmittag erstmal auch eigentlich alle leicht im Minus, robbten sich dann aber stundenweise peu à peu Richtung Nulllinie. S&P ist mit so einem mager Plus, glaube ich, 0,1% im Moment im Plus. Es fehlen so ein bisschen die größeren Ausschläge bei den Schwergewichten, die großen Indizes wie S&P und Nasdaq irgendwie wirklich bewegen könnten. Es waren mal wieder die Halbleiterwerte und auch die Speicherhersteller heute, die unter den Tagessiegern ganz vorne dabei waren. SanDisk legte um mehr als 7% zu, Micron stieg um 5%, der Rest wächste eher so gemächlich dahin. Da kommt ja auch noch einiges auf uns zu, also es wird schon noch so ein leichtes Durchatmen sein.
Unter anderem, ich hab's zufällig auf der Kette, SanDisk-Quartalszahlen am Donnerstag. Ja. Mal schauen, was da passiert. Immerhin gab es im S&P 500 heute 13 Aktien, die ein neues 52-Wochen-Hoch erreichten. 10 davor sogar ein neues Allzeithoch, darunter ein paar illustre Namen. Alphabets A-Aktie legte leicht zu und notiert jetzt so hoch wie nie seit dem Börsengang im Jahr 2004. Außerdem schafften auch Dell, Micron, SanDisk, wir haben sie erwähnt, Linde und Intel ein neues Allzeithoch.
Ja, also ist doch einiges da oben in Bewegung. Auf der Gegenseite sind heute 5 Werte auf einem 52-Wochen-Tief angekommen. Darunter International Paper, die kennt man noch relativ von früher, Charter Communications und recht bekannt Domino's Pizzas. Letztere ist nämlich heute auch der Tagesverlierer im S&P mit einem Minus von fast 10%. nachdem die Fastfood-Kette mit einem negativen Umsatzausblick ziemlich überrascht hat. Für dieses Jahr rechnet Domino's nur mit einem Umsatzwachstum von 0,9%. Analysten rechneten mit 2,3%.
Hatte ich relativ oft in meiner Zeit in Australien, weil die vergleichsweise günstig ist.
Ja.
Gut ist sie auf jeden Fall nicht.
Nee.
Hat mir jetzt nicht nachhaltig überzeugt. Qualcomm sah heute Mittag vorbörslich wie der große Tagesüberflieger aus. Aber wie gewonnen, so zerronnen. In Asien machten Gerüchte von einem Analysten die Runde, dass OpenAI an einem KI-Smartphone arbeitet und mit Qualcomm an einem entsprechenden Chip sitzt. Daraufhin schoss die Aktie vorbörslich um 12% nach oben. Da sich die Gerüchte nicht groß bestätigen ließen, zumindest vorerst, gab die Aktie die Gewinne am Nachmittag aber wieder ab und notiert jetzt leicht im Minus.
Ja, das ist schon eine ordentliche Intraday-Schwankung für eigentlich nichts.
Nichts.
Ja. OpenAI, übrigens nicht das einzige Mal heute in den Schlagzeilen. Denn wenige Monate vor dem Jahr so groß angedachten und erwarteten Börsengang hat das Unternehmen nämlich seinen Exklusivvertrag mit Microsoft aufgekündigt. Kann man mal so machen. Künftig hat der Konzern, also Microsoft in dem Fall, nicht mehr exklusiv Zugriff auf die Technologie von OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler kann also künftig die Produkte auch an andere Konzerne anbieten wie Google und Co. Microsoft bleibt, aber man ist ja befreundet, bevorzugter Partner und hat auch eine Lizenz für die OpenAI-Produkte bis 2023 und bekommt außerdem auch bis 2030 noch 20% des Umsatzes oder der Einnahmen von OpenAI. Außerdem, das darf man ja auch nicht vergessen, war Microsoft ja der große oder erste große Investor eigentlich, deswegen die großen engen Bande und gemessen an der aktuellen Bewertung ist das Microsoft-Paket im Moment roundabout 230 Milliarden Dollar schwer. Das kann man da irgendwie auch alles verkraften.
Das ist schon kein Pappenstiel, hatte die Aktie auch immer wieder angetrieben, ja. Diese Beteiligung. Ein Lebenszeichen gab es auch mal wieder von Snap. Totgesagte leben bekanntlich länger. Um fast 9% legte die Aktie heute zu, nachdem die Bank Rothschild und Co. Redburn seine Kaufempfehlung überarbeitet und das Kursziel für die Aktie von 5 auf 10 Dollar erhöht hat. Im Tief war die Aktie Ende März bei knapp 4 Dollar. Heute stehen sie bei über 6 Dollar. Damit hat Snap mal eben in 4 Wochen um mehr als 50% zugelegt.
Und wer hat sie nicht gekauft? Du und ich wahrscheinlich.
Ich auf jeden Fall nicht.
Ich hatte sie nicht auf dem Schirm, nee, gar nicht. Für mich war die irgendwie schon wieder durch. Wobei ich weiß von meinen Söhnen, dass die jungen Menschen immer noch auf Snap ausweichen.
Ja, tatsächlich. Überrascht mir auch jedes Mal wieder.
Alten Säcken nicht, also in meinem Bezug, mein Fall bezogen mit den alten Säcken von Eltern, nicht in die Quere kommen. Es gibt noch mehr Lebenszeichen heute quasi, ist ja auch schon wieder so ein Motto-Ding, und zwar von Verizon. Der US-Mobilfunk-Riese konnte nämlich zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, muss man sich mal vorstellen, im ersten Quartal Kunden dazugewinnen. Natürlich, wie immer, durch Sonderrabatte hat man sich das ordentlich erkauft, aber immerhin 55.000 neue Verträge konnte der Konzern abschließen. Analysten hatten mit einem Minus von 82.000 gerechnet.
Da frage ich mich auch, was die den ganzen Tag machen,
ja, dass
das
halt
so weit auseinander liegt. Wir hatten es letzte Woche in einer Folge schon mal davon, dass sich in den USA gerade ein Preiskampf auf dem Mobilfunkmarkt anbahnt. Und Verizon ist der Initiator, denn der Konzern will sich die Marktführerschaft zurückerobern und in diesem Jahr bis zu 1 Million neue Kunden gewinnen. Das wären 3-mal so viele wie im vergangenen Jahr. Ziemlich ambitioniertes Ziel, das der Konzern da heute verkündet hat. Bei Anlegern kam gut an, dass das dieses Jahr nicht so massiv auf die Margen gehen soll wie befürchtet, denn Verizon hob gleich noch sein Gewinnziel fürs Gesamtjahr leicht an. Daher legte die Aktie auch um 3% zu. Würde ich jetzt aber dazu sagen, dass man beides haben möchte. Wird spannend für die nächsten Zahlen.
Ja, die anderen beiden werden darauf im Zwifel schon regieren. Also die zwei großen Platzhirsche, AT&T und auch T-Mobile US, die werden sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Abschließend haben wir noch mal aus Deutschland positive Nachrichten, denn richtig gut ins Jahr gekommen ist Nordex. Im ersten Quartal steigerte nämlich der Windturbinenhersteller den Umsatz um mehr als 10%, das operative Ergebnis sogar um mehr als 60%. Einzig beim Auftragsbestand gab es keine neuen Bestwerte. Der lag mit 1,7 Milliarden, nämlich leicht unter Vorjahresniveau. Am Morgen schoss die Aktie noch fast 12% nach oben. Aber wie das immer so ist, das ist dann das Haar in der Suppe. Dann gab man eben einen Teil der Gewinne auch wieder ab. Am Ende stand ein Plus von etwas mehr als 6%. Aber das gute Ergebnis zog natürlich auch die anderen Windenergieaktien wie Ørsted oder auch Vestas mit nach oben mit jeweils einem Plus von 3-4%.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Du hast es angekündigt, wir starten heute in die Woche der Wahrheit. Der Iran-Krieg mit seinen teils verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft ist zwar noch nicht zu Ende, die Finanzwelt widmet sich aber schon wieder ihrem Lieblingsspielzeug, Quartalszahlen. Nach einem guten Start in die Berichtssaison, in der die Konzerne die Gewinnerwartungen überwiegend übertreffen konnten, geht's jetzt richtig los.
Wie sagte der Louis van Gaal, Tod oder Gladiolen, ne? War das doch die Ankündigung. Ja, also wir konzentrieren sich die Aufmerksamkeit der Börse ja mal natürlich im Moment auf die Mag 7, also die 7 großen Tech-Konzerne in den USA. Obwohl einige Beobachter ja Tesla aus dieser Riege so mehr oder weniger schon rausgenommen hat. Elon Musk hat ja letzte Woche schon eher durchwachsene Zahlen geliefert. Deswegen lassen wir Tesla natürlich an dieser Stelle links liegen. Wir wollen ja schließlich nach vorne schauen.
Nvidia, das ist noch ein bisschen zu weit in der Zukunft. Die kommen nämlich erst am 20. Mai mit ihren Zahlen. Aber diese Woche, da öffnen die anderen 5 ihre Bücher. Also Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft am Mittwoch nach Börsenschluss und Apple am Donnerstag auch nach Börsenschluss. Über die sprechen wir jetzt, nennen wir sie mal die großen 5.
Ja. Das ist doch zutreffend. Die profitieren natürlich im Moment alle davon, dass die Euphorie rund um den KI-Boom zurück ist. Liefern die großen Tech-Konzerne ja ein absurdes Wettrennen darum, wer mehr investieren kann. Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft investieren dieses Jahr zusammen 650 Milliarden Dollar für die Entwicklung und den Betrieb von KI. So viel Geld, davon könnten sie locker die 5 größten DAX-Konzerne kaufen. Das hat unser Kollege Ludwig Böhm jetzt mal ausgerechnet.
Morgan Stanley wiederum schätzt, dass Unternehmen, also nicht nur diese, sondern alle insgesamt, bis 2030 über 3 Billionen Dollar in KI investieren werden. JP Morgan setzt da natürlich noch einen drauf und sagt, es werden 5 Billionen Dollar sein. Bevor der Iran-Krieg losging, ging es aus diesem Grund an den Börsen auch rauf und runter bei der kleinsten schlechten Nachricht. Viele Anleger sind nämlich verunsichert, und das dürften sie auch nach wie vor sein, wann sich diese gigantischen Investitionen auszahlen, beziehungsweise ob sich diese Investitionen überhaupt jemals auszahlen werden.
Ja, denn selbst das Tagesgeschäft der Tech-Riesen liefert nicht genug Geld. Die Lösung liegt natürlich auf der Hand: Schulden. Allein Alphabet und Amazon haben dieses Jahr Anleihen in Höhe von 360 Milliarden Dollar ausgegeben.
Zahlen, bei denen einem schon mal ein bisschen schwindelig werden kann. Ja. Dazu kommt, dass durch den Iran-Krieg nicht nur Öl und Gas teurer geworden sind, sondern auch die Energiekosten gestiegen sind. Und so ein KI-Rechenzentrum verbraucht ja einfach mal eine gigantische Menge an Strom.
Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer, dass es an der Börse bergab geht, sobald irgendein Unternehmen, das natürlich mit KI zu tun hat, nicht so abliefert wie erwartet und dann gleich alle wieder denken, huhu, KI allgemein ließe sich überhaupt kein Geld verdienen oder zumindest mal nicht genug, um diesen Riesenapparat da zu finanzieren.
Zur Verteidigung der KI muss man aber auch sagen, dass sie Abläufe in der Wirtschaft deutlich effizienter macht. Und das sehen wir ja gerade, dass KI fast jeden Bereich der Wirtschaft durchdringt, vor allem Kundenservice und Softwareentwicklung. Meta, das passt dazu, hat vor ein paar Tagen ja auch erst angekündigt, 10% seiner Belegschaft entlassen zu wollen.
Ja, der Disrupteur disruptiert sich quasi selbst oder zumindest erstmal das Personal. So, und damit sind wir natürlich endlich bei den Konzernen angekommen, deren Geschäftsmodelle ja irgendwie mit KI zu tun haben. Mal ähnlich und mal wieder ganz unterschiedlich natürlich auch. Amazon, Microsoft und Alphabet sind zum Beispiel ja alle im Cloud-Geschäft aktiv.
Da fangen wir mal mit der Google-Mutter Alphabet an. Die möchte dieses Jahr die Rekordsumme von 185 Milliarden Dollar in KI investieren. Mehr als jeder andere Konzern und auch doppelt so viel, wie Alphabet letztes Jahr in KI investiert hat. Dafür ist Googles KI-Modell Gemini 3 wahrscheinlich aber auch das Beste oder eins der besten. Apple plant, Gemini 3 oder Gemini 3 in seine Sprachassistentin Siri zu integrieren.
Ja, nachdem man das auch ein bisschen verpennt hat. Den Großteil des Umsatzes liefert zwar immer noch natürlich die gute alte Suchmaschine Google bei Alphabet, die mittlerweile ja auch KI-Ergebnisse ganz oben anzeigt. Leider, wenn du mich fragst.
Ist noch nicht so ganz ausgereift
tatsächlich. Ich finde es nicht so richtig gut und scroll relativ oft drüber hinweg. Aber kann ja noch kommen. Aller Anfang ist schwer und so. Alphabet ist aber natürlich auch breit aufgestellt. Zum Beispiel natürlich durch seine Tochtergesellschaft Waymo, Marktführer für autonomes Fahren in den USA. Und dann gibt es natürlich noch einen kurzen Aktiencheck. Auf Jahressicht hat Alphabet roundabout knapp 120% zugelegt und ist jetzt, wir haben es gerade vorhin angesprochen, auf einem All-Time-High.
Und von den Mac 7, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch die Aktie, die am meisten zugelegt hat in diesem Zeitraum. Ich mache weiter mit Amazon, dem größten Cloud-Anbieter der Welt. Der hat sich vor kurzem mit OpenAI-Rivale Anthropic verbündet und möchte bis zu 25 Milliarden Dollar in dessen KI-Chatbot Claude investieren. Noch interessanter ist aber, Amazon natürlich, hat vor kurzem für 12 Milliarden Dollar den Satellitenbetreiber Globalstar gekauft. Damit möchte Amazon Starlink Konkurrenz machen, also dem Unternehmen von Elon Musk. Das aber, was die Anzahl der Satelliten im All angeht, schon einen gewaltigen Vorsprung hat. Vielleicht auch einen nicht aufholbaren Vorsprung, das wird sich zeigen. Auch da ein kurzer Aktiencheck. Auf Jahressicht steht die Amazon-Aktie 40% höher, wie Alphabet, ähnlich wie Alphabet, knapp unterm Allzeithoch allerdings im Fall von Amazon.
Kann ja die Woche noch kommen, wenn man nicht irgendwie enttäuscht. Viel los war natürlich auch letzte Woche bei Apple. Tim Cook wechselt nach 15 Jahren an der Konzernspitze in den Verwaltungsrat. In seiner Amtszeit, wir hatten letzte Woche auch schon drüber gesprochen, hat Apple den Jahresumsatz mehr als verdreifacht und vor allem die profitable Dienstleistungssparte natürlich aufgebaut und richtig groß gemacht. Also Apple Pay, Music, TV und iCloud natürlich. Und Aktien im großen, großen Stil zurückgekauft. Ich glaube, was waren es? 20% aller Aktien sind in den 15 Jahren aufgekauft worden.
Es war eine absurd hohe Zahl. Das war natürlich auch Teil des Erfolgsmodells, dass da der wenig charismatische Tim Cook oder Tim Apple, wie Donald Trump ihn nennt, an den Tag gelegt hat. Heute, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, war die Aufregung groß. OpenAI mit Qualcomm, soll es ein KI-Smartphone geben oder nicht? Bisher ist ein Gerücht. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da was dran ist, auch wenn es eine Weile dauern wird.
Definitiv.
Die Apple-Aktie ist da kurz runtergegangen. Und Apple muss dringend aufholen. Also das Gemini 3 Teil von Siri werden soll, ist längst überfällig, um normal wieder ein konkurrenzfähiges System an den Start zu bringen. Schauen wir mal, ob Tim Cooks Nachfolger John Tiernus, dem ehemaligen Hardware-Chef, das gelingen wird. Die Apple-Aktie steht auf Jahressicht 27% im Plus. Vom Allzeithoch ist sie aktuell 8% entfernt.
So, und dann fasse ich jetzt mal noch kurz die Ausgangslage bei Meta zusammen. Und ich glaube, dann reicht's auch für heute. Da ist genug Stoff zusammengekommen. Nach Alphabet möchte Meta also am meisten Geld in die KI investieren, nämlich bis zu 135 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr. Und damit natürlich das Werbegeschäft ausbauen und KI-Entwicklern die notwendigen Ressourcen da zur Verfügung stellen. Noch dieses Jahr möchte der Konzern neue KI-Produkte vorstellen.
Milliardenschwere Ressourcen. Da war doch was. Vor ein paar Wochen hat Meta nämlich angekündigt, die Funktionen des Metaverse dieses Jahr größtenteils runterzufahren. Du erinnerst dich, nach diesem Fiebertraum hatte Mark Zuckerberg einst sein Unternehmen umbenannt.
Ja.
Böse Zungen behaupten, es lag an etwas anderem, dass Facebook keinen guten Leumund mehr hatte, keinen guten Namen mehr. Auch nach den Facebook-Files, die waren ein Grund. 70 Milliarden Dollar hat Meta im Metaverse versenkt, nur mitmachen wollte irgendwie nicht so wirklich jemand.
Nee, ich konnte es mir ehrlicherweise auch nie, hat mich nie wirklich zumindest überzeugt. Eigentlich erstaunlich, dass Meta noch vergleichsweise gut dasteht eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang. Inzwischen hat nämlich der Konzern die KI in seinen Plattformen Facebook, Insta und natürlich auch WhatsApp integriert. Gerade bei WhatsApp verstehe ich aber irgendwie auch immer noch wirklich nicht, wo da der Mehrwert liegen soll, aber who knows, was da noch so alles kommen kann. Auf Jahressicht hängt die Meta-Aktie Alphabet, Amazon und Apple hinterher, hat aber immerhin 23% dazu gewonnen. Zum Allzeithoch aus dem August vergangenen Jahres fehlen Meta allerdings noch 15%. Ob das Aufholpotenzial da ist, Ich weiß es nicht. Ich war immer derjenige, der beim Meta skeptisch war, aber lag auch natürlich damit immer mal wieder falsch. Im vierten Quartal hatte Meta seinen Gewinn nur um 9% steigern können. Und Experten gehen jetzt davon aus, dass es dieses Quartal sogar noch weniger wird.
Gewinnwachstum, Gewinnwachstum, Gewinnwachstum. Da geht's Anlegern oft genug darum. Ja. Mal schauen, ob Meta da überzeugen kann, indem sie da vielleicht doch bessere Zahlen liefern als erwartet. Ich bin gespannt, ganz generell, was diese Woche bringt. Meine Prognose wäre hohe Kursausschläge, aber in welche Richtung, da will ich mich jetzt mal lieber nicht festlegen.
Ach, das ist jetzt aber schade. Wir werden auf jeden Fall natürlich jeden Tag euch auf dem Laufenden halten. Und dann habe ich abschließend nochmal aus der vergangenen Woche einen kleinen wunderbaren Programmhinweis oder eine Empfehlung für euch. Nämlich am 6. Mai um 18 Uhr findet unser neues Small Cap Webinar statt. Ich werde mit meinem Kollegen Andreas Könner, der ist wirklich ein absoluter Nebenwerte-Papst und Superanalyst. Ich kenne ihn schon seit 25 Jahren hier aus der Focus Money Redaktion. Den werde ich mal auf den Zahn fühlen für euch und ihm seine spannendsten Small Caps entlocken.
Unter dem Motto krisenresistente Aktien mit bis zu 120% Kurspotenzial werden Peter und Andi sich die Small Caps vornehmen, die weitgehend resistent gegen exogene Schocks sind, wie steigende Ölpreise oder geopolitische Krisen. Außerdem verrät Andi seine Aktienperlen mit überdurchschnittlichen Kurschancen und die beiden werden natürlich die Gesamtsituation als solches analysieren und darüber sprechen, warum Small Caps gerade in turbulenten Zeiten einen Blick wert sein könnten für Anleger.
Ja, definitiv, das wird ein spannender Talk und ich denke, da werdet ihr einiges mitnehmen können. Ich freue mich jedenfalls drauf auf das Gespräch mit Andi. Also meldet euch unbedingt an, das Webinar ist natürlich kostenlos, aber Plätze sind kapazitätsbedingt ein wenig begrenzt. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr unten in den Shownotes. So, und dann würde ich sagen, machen wir den Laden zu für heute. Sagen wir immer vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.
Ciao. Bis dann. Schönen Abend. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.